Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir blicken nach Bangladesch. Dort war Montag die Premierministerin Sheikh Hasina aus ihrem eigenen Land geflohen. Am Donnerstag wurde dann der Chef der Übergangsregierung vereidigt, der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. Auslöser der Regierungskrise waren zunächst Studierendenproteste, die seit Juli andauerten und immer mehr Unterstützer fanden. Die Premierministerin hatte diese Proteste mit Gewalt bekämpft. Mehrere hundert Demonstranten sollen getötet worden sein. Dann entzog das Militär ihr das Vertrauen und sie setzte sich nach Indien ab. Die erste Frage vor der Sendung an Christian Wagner, Politikwissenschaftler und Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ziel der Proteste war es, Hasina loszuwerden. Aber was waren die Hintergründe?
Nun, die Hintergründe waren natürlich eine tiefsitzende Frustration, vor allem unter den Studierenden. Ausgangspunkt waren ja die Proteste gegen die Quotenregelung im öffentlichen Dienst für die Angehörigen der Freiheitskämpfer von 1971. Das sind aber im Wesentlichen die Anhänger der Regierungspartei der Awami-Liga und daran entzündete sich natürlich der Protest der Studierenden. Darüber hinaus gab es natürlich noch Widerstand der Opposition gegen die Parlamentswahl im Januar diesen Jahres und es gab natürlich auch sicherlich eine große Unzufriedenheit mit den letzten 15 Jahren, denn wir haben gesehen, dass sich die Regierung von Sheikh Hasina eben zunehmend autoritär gebärdete und diese verschiedenen Strömungen haben dann eben zu diesen Demonstrationen und dann letztendlich zu ihrem Rücktritt geführt.
Bangladesch hat auch zu kämpfen mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeitsquote. Ich habe gelesen von 40% und dazu kommt auch noch eine hohe Inflationsrate.
Ja, das sind natürlich weitere Punkte, dass die wirtschaftliche Situation im Land eben nicht zufriedenstellend ist. Bangladesch gilt ja zum Teil als Modell für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben hohe Wachstumsraten gesehen in den letzten 10 Jahren, über 6,5% im Durchschnitt. Aber sie haben natürlich auf der anderen Seite eine hohe Arbeitslosigkeit beziehungsweise auch einen hohen Anteil des informellen Sektors, eine hohe Inflation. Das hat natürlich die Unzufriedenheit mit der Regierung weiter geschürt.
Sheikh Hasina hat sich zuletzt ja mit allen Mitteln an die Macht geklammert und sie war ja 20 Jahre insgesamt Premierministerin, zunächst von 1996 bis 2001 und dann nochmal in den vergangenen 15 Jahren. Und Sie haben es schon gesagt, Bangladesch hatte sich in diesen Jahren zeitweise durchaus positiv entwickelt. Also kann man auch von Verdiensten ihrer Regierungszeit sprechen?
Ja, also wenn man von Verdiensten sprechen will, dann sind diese sicherlich eher im wirtschaftlichen Bereich zu sehen. Bangladesch hat eben, wie gesagt, dieses vergleichsweise hohe Wirtschaftswachstum von über 6,5% in den letzten 10 Jahren. Aber es gab natürlich auch immer die Probleme und es gab ja immer die große Diskussion darüber, ist dieses gute Wirtschaftswachstum eben aufgrund des politischen Systems möglich gewesen oder trotz des politischen Systems, denn wir haben andererseits auch seit ungefähr 30 Jahren die erbitterte Feindschaft zwischen den beiden großen Parteien, der Awami League und der Bangladesh Nationalist Party.
Und zuletzt wurde Sheikh Hasina dann vorgeworfen, sie entwickle sich zur Autokratin, die ihre politischen Gegner eben versucht auszuschalten. Wie lässt sich diese Entwicklung erklären?
Ja, wir haben in den 2000er und 2010er Jahren ja auch eine Reihe von islamistischen Terroranschlägen in Bangladesch gesehen. Das waren zum Teil lokale islamistische Gruppen, die teilweise mit politischen Parteien verbunden waren, teilweise auch sich Al-Qaida zugehörig gefühlt haben. Das hat natürlich zu Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit geführt. Wir haben auch gesehen die mehr oder weniger willkürliche Verhaftung von Oppositionellen. Wir haben massive Übergriffe der Polizei gesehen. Es gab außergesetzliche Tötungen, es gab Entführungen. Es gab also diese ganzen Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass der Führungsstil immer autoritärer wurde, dass man die Opposition drangsaliert hat. Die Opposition hat mehrfach die Wahlen boykottiert, zuletzt im Januar diesen Jahres. Also der Schritt in die autoritäre Herrschaft vollzog sich nach und nach.
Chef der Übergangsregierung ist Muhammad Yunus. Der Ökonom hatte 2006 den Friedensnobelpreis erhalten für die Vergabe von Mikrokrediten als Maßnahme der Armutsbekämpfung. Das ist aber alles lange her, liegt weit in der Zeit zurück. Was für einen Stand hat der mittlerweile 84-Jährige heute im Land?
Ja, Yunus ist natürlich international vermutlich der bekannteste Bürger Bangladeschs. Und Sheikh Hasina war nun auch nicht gut auf ihn zu sprechen, denn es gab eine Reihe von Korruptionsverfahren, denen er sich gegenüber sah. Man weiß nicht so richtig, was die Ursache war. Es gibt die Spekulation, dass Sheikh Hasina Yunus immer auch innenpolitisch als Rivalen gefürchtet hat. Wir hatten ja 2007 ungefähr schon mal eine Übergangsregierung, wo es Überlegungen des Militärs gab, eine dritte politische Kraft eben neben der Awami-Liga und der Bangladesh Nationalist Party zu etablieren, mit eben Yunus vielleicht auch Galionsfigur. Yunus hatte damals wohl auch mit dem Gedanken gespielt, eine solche Partei zu etablieren. Das hat sich aber de facto nicht umgesetzt. Er hat natürlich jetzt innenpolitisch eine enorm hohe Reputation. Die Studierenden wollten ihn ja als Chef der Übergangsregierung. Aber man muss natürlich sehen, er hat innenpolitisch eigentlich keinen großen Rückhalt. Er hat keine Partei, er steht keiner politischen Bewegung vor. Also es ist für ihn, glaube ich, auch ein gewisses Risiko. Er kann eigentlich nur versuchen, hier die Rolle des Vermittlers zu spielen. Und da hat er, glaube ich, die Anerkennung aller Parteien, weil er natürlich innenpolitisch vermutlich als neutral wahrgenommen wird.
Aber was ist denn Ihre Einschätzung? Also Yunus soll nun den Weg zu Neuwahlen ebnen und da gibt es natürlich viel, viel zu tun. Das Land ist gespalten, auch die Unruhen sind ja noch nicht vorbei. Der Regierungssitz ist geplündert, Häuser der Eliten werden in Brand gesetzt und es gibt Angriffe auf die für Bangladesch so wichtige Textilindustrie. Ist Yunus dieser Aufgabe gewachsen oder verlangt man da zu viel?
Ja, also es gibt, glaube ich, schon die Gefahr der überzogenen Erwartungen, die dann vielleicht am Ende nur enttäuscht werden können. Also wir haben ja verschiedene Punkte. Sie haben es ja schon angesprochen. Zum einen natürlich die instabile innenpolitische Situation, eben die Übergriffe auf die Eliten, auf Mitglieder der Awami-Liga, auch auf die religiösen Minderheiten. Das ist ein Thema, was Indien natürlich besonders beunruhigt, weil es auch zu Übergriffen auf Hindus gekommen ist. Wir haben natürlich diese enorme innenpolitische Polarisierung. Wir haben dann auch eine enorme Politisierung der Institutionen. Ich meine, 15 Jahre Herrschaft einer Partei, das führt natürlich dazu, dass die Partei sozusagen in allen Ämtern des Staates tief verankert ist. Wir haben eine extreme Politisierung der Polizei. Es hat sich ja auch viel Kritik der Studierenden gegenüber der Polizei geäußert, weniger gegenüber dem Militär. Also er muss diese Punkte zum einen irgendwie überwinden und dann, das ist ja noch die ganzen wirtschaftlichen Fragen eben. Kann Yunus dafür sorgen, dass die Inflation zurückgeht? Vermutlich nicht. Kann er dafür sorgen, dass jeder einen Regierungsjob erhält? Die Quotenregelung war ja einer der Auslöser. Nein, vermutlich auch nicht. Plus Bangladesch hat ein großes Kreditpaket vom IWF zugesagt bekommen. Dafür ist er vermutlich genau der richtige Mann, um das zu verhandeln. Aber es sind eben alles extreme innenpolitische Herausforderungen. Es ist mir selber auch noch nicht klar, welchen innenpolitischen Spielraum bzw. welches Mandat diese Interimsregierung eigentlich haben wird. Soll sie nur Wahlen vorbereiten oder geht es eben auch darum, vielleicht weitergehende Änderungen vorzunehmen in der Verfassung? Soll er als Chef einer Technokratenregierung irgendwie die vermutlich mit dem IWF-Programm verbundenen Wirtschaftsreformen umsetzen? Also es sind alles vergleichsweise schwierige Punkte. Da ist es noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Und wir haben natürlich innenpolitisch vor allem bei den großen Parteien auch die Frage der Neuordnung. Beide großen Parteien stehen eigentlich vor dem Problem der Nachfolge. Sheikh Hasina ist ins Ausland geflüchtet. Da wird die Frage sein, wird sie wieder antreten bei der Wahl? Kann man sich schwer vorstellen.
Hat sie aber angekündigt.
Sie hat es angekündigt, ja, wird sie es wirklich machen oder wird ihre Schwester, ihr Sohn ihre Tochter antreten? Bei Khaleda Zia ist es ähnlich, sie ist schwer krank. Ihr Sohn wird vermutlich aus dem Exil zurückkehren. Wird er dann antreten? Hat die Partei überhaupt noch eine Basis im Land, nachdem sie 15 Jahre lang eigentlich von der Awami-Liga drangsaliert wurde? Also das sind alles extrem schwierige innenpolitische Konstellationen, sodass man nicht wirklich weiß, was kann diese Interimsregierung wirklich machen? Und wir haben natürlich als letzten Punkt vielleicht, wenn die Sicherheitslage so instabil bleibt, dann kann der Präsident natürlich immer noch den Notstand ausrufen. Und dann könnte er mithilfe der Armee quasi das Land regieren. Und dann ist die Frage, wie wird sich dann die Interimsregierung dazu verhalten?
Was bedeutet die Instabilität des Landes über Bangladesch hinaus?
Es gibt im internationalen Kontext natürlich einen großen Verlierer und das ist Indien, ganz klar. Bangladesch war für Indien der wichtigste regionale Verbündete, der wichtigste Partner in der Region. Das geht einfach zurück auf die enge Unterstützung Indiens beim Unabhängigkeitskrieg 1971. Sheikh Hasina hat ja in den letzten Jahren auch zunehmend die Beziehung mit China ausgebaut. Auch Russland ist aktiv. Ich glaube, Russland will auch ein Atomkraftwerk in Bangladesch aufbauen. Also da gibt es eigentlich einen großen Verlierer und Indien muss natürlich fürchten, wenn die Opposition durch die Neuwahlen an die Macht kommt, dann wird sie sich sicherlich stärker von Indien distanzieren und das kann Indien natürlich nicht gefallen. Es könnte dazu führen, dass China einen größeren Einfluss erhält. Es gibt ja auch noch religiöse Parteien in Bangladesch, die Jamaat Islami, die enge Verbindungen zu Pakistan hat. Auch die Jamaat Islami war schon Koalitionspartner in Regierung der Bangladesh Nationalist Party. Also auch das wird Indien sicherlich nicht gefallen. Also hier muss man von indischer Seite, glaube ich, gucken, wie man Drähte zur Opposition aufbaut, weil man natürlich Bangladesch braucht, zum einen als Transitland, um in die nordöstlichen Bundesstaaten zu kommen. Und es gilt natürlich auch als wichtiger Wirtschaftspartner.
Hintergründe und Einschätzungen zur Lage in Bangladesch waren das vom Politikwissenschaftler und Südasien-Experten Christian Wagner.